Radio Dreieckland.
Tagesinfo.
Ihr hört das Tagesinfo vom 1. Juni 1993.
Ja, hallo zum Tagesinfo heute am Dienstag, den 1.6. Wir haben heute eine Menge Kurzmeldungen für euch. Wir fangen erstmal mit den Themen an. NPD-Parteitag.
Mobilisierung breiter antifaschistischer Kreise hat die NPD ihren für Samstag geplanten Bundesparteitag von Langensalza in Thüringen nach Pockingen bei Passau verlegt. Die JRE, Jugend gegen Rassismus in Europa, versucht nun auch dort, rassistische Propaganda zu verhindern. Dazu ein Interview mit einem Vertreter der antifaschistischen Aktion.
Florenz.
Das Attentat in Florenz wurde uns gleich im Gewand der Mafia präsentiert. Anderen Einschätzungen zufolge ist es eher auf die altbewährte Strategie der Spannung zurückzuführen.
Solingen.
In einem Interview mit Leuten aus dem Infoladen in Solingen haben wir vor allem nach den Geschehnissen der letzten Tage und Nächte gefragt. Eine Einschätzung der andauernden Krawalle und einen Ausblick auf Aktionen der nächsten Tage. Ebenfalls zu Solingen haben wir in Freiburg bei türkischen Menschen nach ihren Eindrücken, Gefühlen und Gedanken gefragt.
Dann noch ein Kommentar zum Paragraphen 218.
Ja, eine allgemeine Einschätzung zum Verfassungsrechtsurteil von letzter Woche.
Ja, die Nummer hier im Studio, wie immer, ist Freiburg 31028. Wir freuen uns über jede Anregung, die ihr uns zu der Sendung oder auch sonst überhaupt zurückzumelden habt. So, jetzt also zu den Kurzmeldungen.
In der ersten Kurzmeldung geht es um Workcamps. Wer arbeitet, arbeitet für Geld. Eine ganz übliche Logik, die so manche Bevölkerungsgruppe, insbesondere Frauen, bei ihrer Hausarbeit ausschließt. Das Geld bekommt, wer Arbeitsleistung erbringt, ist dennoch Dreh- und Angelpunkt hiesiger Verwertungslogik. Und dennoch, es gibt Ausnahmen. Etwa die internationalen Workcamps. Hier steht nicht das Geldverdienen im Mittelpunkt. Jugendliche, die hier mitmachen, tun es aus Überzeugung und eben nicht als Job. Während 20 bis 30 Wochenstunden wird ein gemeinnütziges Projekt unterstützt, werden Renovationen an Jugendhäusern durchgeführt, wird mit Behinderten oder auch Kindern gearbeitet. Zielsetzung ist der Kontakt mit Menschen aus anderen Ländern, der internationale Austausch. Wer Interesse hat, Näheres zu erfahren, unter anderem von einem Mitarbeiter von der Workcamp-Organisation IBG in Stuttgart, dem oder der sei empfohlen, morgen, also Mittwoch früh, im Morgenradio reinzuhören, so ungefähr um 7:15 bzw. um 8:45.
Folter kommt häufig während der Zeit der Inkommunicado-Haft, der Haft ohne Kontakt zur Außenwelt im Polizeigewahrsam vor. Anfangs wurde Folter gegenüber Gefangenen zum Erpressen von Geständnissen eingesetzt. Später jedoch diente Folter auch vermehrt als Straf- bzw. Einschüchterungsmaßnahmen gegenüber den Häftlingen. So heißt es in einer Information von Amnesty International zu Algerien. Die deutsche Sektion von Amnesty International hat in einer Presseerklärung an die bayerische Staatsregierung dringend appelliert, 3 algerische Staatsbürger, die im Raum München von der Abschiebung bedroht sind, nicht auszuliefern. Wie Amnesty erfuhr, gehören die 3 Brüder Osama Abbasi, Salim Abbasi und Iqbal Abbasi zu den 41 Menschen, die am 26. Mai 1993 in Algerien zum Tode verurteilt worden sind. Osama Abbasi befindet sich bereits in Abschiebehaft in der JVA Straubing und wurde nach neuesten Informationen in einen Hochsicherheitstrakt verlegt. Bei den Flüchtlingen handelt es sich um die Söhne des prominenten FIS-Führer der Islamischen Heilsfront Abbasi Madani, der im vergangenen Sommer durch das Militärgericht in Blida wegen sogenannter Vergehen gegen die Staatssicherheit zu einer 12-jährigen Haftstrafe verurteilt wurde. In einer Urgent-Action-Aktion von Amnesty International heißt es unter anderem: Am 26. Mai 1993 wurden 41 Menschen in zwei separaten Verfahren vor Sondergerichten zum Tode verurteilt. Von den zum Tode Verurteilten wurden 38, 26 davon in Abwesenheit, angeklagt an einem Bombenanschlag auf den Flughafen von Algier am 26. August 1992 beteiligt gewesen zu sein, bei dem 9 Menschen getötet und über 120 verletzt worden waren. Said Susan und Mohamed Ahmed, die zu den 38 zum Tode verurteilten Menschen gehören, sowie 3 weitere, von denen 2 in Abwesenheit verurteilt wurden, wurden außerdem beschuldigt, Terroranschläge begangen zu haben, darunter auch einen Bombenanschlag auf einen Fernsehsender im Juni 1992. Seit Februar 1993 sind von den 3 Sondergerichten, die im Oktober 1992 per Dekret eingesetzt wurden, 66 Todesurteile verhängt worden. Vor den Sondergerichten finden beschleunigte und geheime Verfahren gegen diejenigen statt, die terroristische Straftaten beschuldigt werden. Dabei kann das Strafmaß verdoppelt werden. Das Recht ist insofern rückwirkend, dass alle laufenden Verfahren und diejenigen, bei denen das Urteil noch aussteht, an Sondergerichte verwiesen werden können und somit ein höheres Strafmaß verhängt werden kann, als zum Zeitpunkt der Straftat gültig war. Beide oben beschriebenen Fälle wurden an die Gerichtsbarkeit der Sondergerichte weitergeleitet. Die Geständnisse, die einige der Festgenommenen ablegten, wurden im algerischen Fernsehen gezeigt und es besteht Grund zu der Annahme, dass die Geständnisse durch Folter erzwungen wurden. Die ersten Todesurteile, die in Algerien, soweit Amnesty International bekannt, seit 1989 wieder verstreckt wurden, fanden am 11. Januar 1992 statt. Die Zahl der Gefangenen, die in Algerien zum Tode verurteilt worden sind, liegt weit über 200.
Aktive Abrüstung. Wie wir bereits im gestrigen Info berichteten, fand über das Pfingstwochenende in einer Werft in Peenemünde die Besetzung eines Kriegsschiffes statt. Das Ganze geschah vor dem Hintergrund eines geplanten Waffenhandels. Und zwar sollen 39 Kriegsschiffe aus alten NVA-Beständen, die schon verschrottet werden sollten, und 3 nagelneue U-Boote an Indonesien verkauft werden. Heute Morgen nun wurden die Besetzerinnen ohne großes Aufheben vor dem Schiff geräumt. Auf ihre Forderung wurde in keinster Weise eingegangen. Die Forderung nach einem Gespräch mit dem Bundessicherheitsrat, der den Waffendeal von Deutschland in eine Krisenregion bereits Mitte letzten Jahres beschloss, wurde genauso wenig wie der Forderung nach einem Gespräch mit einem Mitglied des Verteidigungsministeriums entgegengekommen. Die Räumung ging mit kurzen Rangeleien ziemlich glatt von der Bühne. Die Kriegsschiffe werden jetzt in der Werft in Wolgast aufgearbeitet und anschließend in einer bundesdeutschen Werft aufgerüstet werden. Damit bleibt also noch ein bisschen Zeit für neue Aktivitäten.
Schreibtischtäter. Ausländerfeindlichkeit in Deutschland, das sind nicht nur brennende Häuser und Menschen, das sind auch Gesetze und Verordnungen in deutschen Amtsstuben. Vor knapp einem Jahr standen die denn auch im Mittelpunkt einer Kampagne, die sich eben der Schreibtischtäter angenommen hatte. An ihrer Spitze wurde als verantwortlicher hiesiger Abschiebepolitik Regierungsdirektor Eirich ausgemacht. Er wurde mehrfach vor seinem Haus in Bolschweil wie auch in seiner Amtsstube besucht und über Gespräche und Plakate auf die Folgen hiesiger Flüchtlingspolitik aufmerksam gemacht. Bei einem dritten Besuch, dieser in den Amtsstuben des Regierungspräsidiums, hatte Eirich dann die Nase voll. Die Folge ist ein Prozess wegen Hausfriedensbruchs, der nun schon seit einigen Wochen läuft. Staatsanwaltlicher Originalton, dem Angeklagten wird, unter anderem zur Last gelegt, mit Stacheldraht umwickelte Kugelschreiber verteilt und Mitarbeiter als Schreibtischtäter bezeichnet zu haben. Morgen nun sollte der Prozess in die zweite Instanz gehen. Die Angeklagten wollten sich mit der erstinstanzlichen Verurteilung zu 20 Tagessätzen, a 20 Mark, nicht zufrieden geben. Daraus wird nun allerdings doch nichts. Sie haben den Einspruch mittlerweile zurückgezogen, nicht zuletzt wegen der Aktivitäten der damals in Freiburg aktiven Polizeispitzel. Die hatten die ganze Aktion nämlich an ihre Auftraggeber ausgeplaudert, worauf die folgende Taktik ersannen. Ein Türsteher empfängt quasi die Aktivisten mit den Worten, dass sie keine gebetenen Gäste des Regierungspräsidiums seien, stellt sich ihnen für Sekunden in den Weg, gibt diesen allerdings sofort wieder frei. So konnte dann der Vorwurf des Hausfriedensbruchs konstruiert werden. Nun soll der ganze Prozess also beendet werden. Morgen also kein Prozess in Sachen Schreibtischtäter.
Und nun zum Abschluss unserer Kurzmeldung noch zwei Meldungen aus Lateinamerika. Auch das Militär distanzierte sich nun vom putschenden Präsidenten Serrano in Guatemala. Nach dem Vorbild des peruanischen Präsidenten Fujimori hatte auch der guatemaltekische Präsident oberstes Gericht und Parlament nach Hause geschickt, um alleine besser gegen Korruption und Drogen vorgehen zu können, wie er sagte. Das RTL-Tagesinfo vom Freitag berichtete bereits. Nun, nur wenige Tage danach, ist er bereits weitgehend in Isolation geraten und soll wohl nach Meinung von Beobachtern vom Militär geopfert werden. Verteidigungsminister José Domingo García forderte im Namen der Armee die schnellstmögliche Rückkehr zur verfassungsmäßigen Ordnung. Friedensnobelpreisträgerin Rigoberta Menchú rief zum zivilen Ungehorsam auf. Vor allem der Druck aus dem Ausland, wovon mit der Einstellung der Entwicklungshilfe gedroht worden war, scheint Eindruck auf die Militärs gemacht zu haben. Deren Nachputsch und Machtübernahme mit Waffengewalt bis vorgestern noch befürchtet worden war. Innerhalb von 3 Monaten soll nun eine Volksabstimmung zu einer Verfassungsreform abgehalten werden. Doch auch in Chile meldete sich das Militär zu Wort. Nachdem bekannt geworden war, dass der Sohn des ehemaligen Diktators Pinochet wegen Korruption angeklagt werden solle und Pläne bekannt wurden, dass in Zukunft, wie in jedem bürgerlich-demokratischen Staat, die Regierung, die zivile Regierung, über die Einsetzung höherer Offiziere zu bestimmen habe, zogen massive Truppen in der Hauptstadt zusammen. Dort fand am Freitag auch ein Treffen führender Militärs statt. Vizepräsident Chiles Enrique Kraus zitierte angeblich mehrere Generäle zu sich, um Aufklärung zu erhalten. Doch auch in den Unis fanden Versammlungen statt, um über die Zuspitzung der Situation und den Widerstand gegen einen eventuell bevorstehenden Militärputsch zu beraten.
So, eine Menge Kurzmeldung, jetzt erstmal noch ein Stückchen Musik, und zwar von Rage Against the Machine, Know Your Enemy.
One is born.
eine massive Mobilisierung breitester antifaschistischer Kräfte konnte die rassistische Nazisammelpartei NPD veranlassen, ihren Bundesparteitag vom thürischen Langensalza nach dem bayerischen Pocking bei Passau zu verlegen. Wir sprachen mit einem Sprecher der antirassistischen Jugend Europas, nicht wie vorher fälschlicherweise behauptet wurde, von der antifaschistischen Aktion aus Köln.
Ja, unserer Meinung nach haben wir ihnen diese Entscheidung aufgezwungen, dadurch, dass wir eine sehr erfolgreiche Kampagne in Thüringen selber gestartet haben. Das heißt, sobald wir mitbekommen haben, dass die NPD den Parteitag dort geplant hat, haben wir zu einer bundesweiten Demonstration aufgerufen, in Thüringen sehr breiten Unterstützerkreis gefunden, von Leuten, die auch schon eigenständig gearbeitet hatten, Gewerkschaftern, PDS, SPD, Grüne und andere Gruppen, haben Druck ausgeübt und es war klar für die NPD, dass sie, wenn sie in Bad Langensalza tagen, dass sie mit einer massenhaften Gegendemonstration zu rechnen haben. Und da haben sie den Schwanz eingezogen. Und wir wissen, dass ihnen das nicht passt, denn sie haben Thüringen sich als Arbeitsschwerpunkt ausgeguckt und hatten eigentlich ein sehr großes Interesse daran, in Thüringen zu tagen. Und das haben wir ihnen jetzt erstmal vereitelt. Das ist schon ein sehr großer Erfolg für unsere Kampagne gewesen.
Die JRR, genannt Jugend gegen Rassismus in Europa, hat sich ja gerade den Antifaschismus auch zum Thema gemacht. Kannst du vielleicht mal kurz erklären, wie so ein Bundesparteitag der NPD man sich vorstellen muss, wie viele Leute denn da wohl hinkommen, was man da dagegen machen kann, weil er ist ja jetzt verlegt worden und nicht irgendwie aufgehoben.
Gut, ich war natürlich noch nie auf so einem Parteitag. Wir wissen, dass die NPD mit mehreren hundert Teilnehmern rechnet, also unsere Schätzung ist 300. Und für uns ist klar, dass die NPD als Partei, die eine Schnittstelle ist zwischen den Schlips- und Kragenfaschisten und den eigentlichen rechten Terroristen, die auch selber Brandsätze legen, die auch in dieser Partei mit drin sind, dass es deshalb sehr besonders wichtig ist, so einen Parteitag zu verhindern. Was wir machen werden ist, wir werden versuchen, die NPD daran zu hindern, diesen Parteitag abhalten zu können, indem wir mit einer Masse von Leuten ja rechtzeitig am Veranstaltungsort sind und niemanden reinlassen.
Jetzt ist es ja nach Pocking verlegt worden. Habt ihr da schon genauere Informationen, wo das so sein kann? Und wie versucht ihr jetzt neuerdings darauf zu mobilisieren? Schließlich ist es ja jetzt schon am Samstag.
Ja, es wird in Pocking stattfinden, in der Stadthalle von Pocking, die in der Bergerstraße ist. Wir haben Kontakt aufgenommen direkt zu örtlichen Gruppen und haben da auch einen breiten Aufruferkreis schon gefunden, der von alle antifaschistischen Gruppen betrifft und dann auch über die Grünen und die IG Metall Passau geht. Passau ist ja die nächstgrößere Stadt. Haben eine Kundgebung für den Platz vor der Stadthalle auch genehmigt bekommen von der Stadtverwaltung Pocking und mobilisieren jetzt auch weiterhin bundesweit nach Pocking hin an dem Tag.
Welche Chancen rechnest du dir aus, dass dieser Parteitag und damit eine rassistische Propaganda von dieser Partei zu verhindern sein könnte oder zumindest massiv zu stören wäre?
Ja, da gehe ich von aus, dass das erfolgreich sein wird, wobei sich die Frage natürlich immer stellt, wie Polizeikräfte reagieren, inwiefern sie die Faschisten wieder einmal in Schutz nehmen und ihre Aktivitäten gegen Antifaschisten richten. Davon wird einiges abhängen, das ist keine Frage. Aber wir sind da doch zuversichtlich, dass wir der NPD einen Strich durch die Rechnung machen können.
Ja, danke. Auch im Dreieckland wird zum Widerstand gegen den Bundesparteitag aufgerufen. Wer am Samstag dorthin nach Pocking, also in Bayern, fahren will, meldet sich doch bitte unter der Nummer der örtlichen Gruppe der Jugend gegen Rassismus Europas unter der Telefonnummer 07663 die Vorwahl und die Nummer 4529, nochmal 4529. Die Fahrt dorthin soll dann gemeinsam organisiert werden.
Ihr hört das Tagesinfo vom 1. Juni 1993.
In der Nacht zum Donnerstag, den 27. Mai, ging in Florenz eine Bombe hoch. 5 Menschen wurden getötet. Terrorakt der Mafia, so hieß es gleich, nicht nur in der Badischen Zeitung. Auch für den italienischen Innenminister Mancino gab es das altbewährte Phantom des Terrorismus nur in Gestalt der gespensterhaften Krake, die sich von Sizilien her über ganz Europa ausbreitet. Die Medienmafia verkauft uns die Antworten auf die Fragen nach dem Chaos in Italien und den Opfern von Gewalttaten immer nach dem gleichen Schlüssel. Die Mafia, das wahrhafte Gespenst, das von Italien hier nach Deutschland zu kommen droht. Dass die italienische faschistische Terrorgruppe Falange Armata sich zum Anschlag bekannten, wurde abgetan mit der Begründung, dass diese faschistische Gruppierung sich schon häufiger fälschlicherweise zu Anschlägen bekannt habe. Gebombt wurde diesmal nicht auf der Piazza mitten am Tage, in keiner Bahnhofshalle, auf keinem Zug, wie in den 70er Jahren, als bei faschistischen Anschlägen Hunderte von Leuten ermordet wurde, sondern, so hieß es, es sei lediglich, in Anführungsstrichen, die Kunst getroffen worden. Jedoch lediglich von Splittern übersäte Ölgemälde sind es dann doch nicht gewesen. 5 Tote, so die Bilanz. Und letztendlich ist und bleibt es Terror. Mittlerweile werden auch die Verbindungen zu verborgenen Machtzentren, wie die Geheimloge P2, vom Innenminister Mancino nicht ausgeschlossen. Er redet von verborgenen Machtzentren. Dabei sind diese schon seit langem nicht mehr anonym. Sie haben einen Namen, eine Adresse und sogar Gesichter. Italienerinnen und Italiener, zum Beispiel vom Radio Sherwood, schätzen das Attentat ganz anders ein. Klar ist für sie, dass es sich mal wieder um die sogenannte Strategie der Spannung handelt. Eine Strategie, die schon ausgiebig in den 70er Jahren von neofaschistischen geheimdienstlerischen Komplottgruppen verfolgt worden ist, um in Zeiten politischer und wirtschaftlicher Instabilitäten Attentate zur Stabilisierung zu ergreifen. Politikerinnen und Politiker werden eingeladen, verstärkt Maßnahmen zur inneren Sicherheit zu ergreifen. Der Ruf nach einem starken Staat wird laut. Gleichzeitig soll eine nationale Einheit geschaffen werden und sozialpolitische Bewegungen, die sich außerhalb der Institutionen befinden, wieder zur Verteidigung der demokratischen Spielregeln und der marktwirtschaftlich-kapitalistischen demokratischen Rahmenbedingungen aufgerufen. Es gelang anscheinend auch, denn zig Arbeiterinnen und Arbeiter folgten dem Generalstreik, den die institutionelle Gewerkschaften für 2 Stunden in ganz Italien aufgerufen hatten. Eine nationale Einheit war wiederhergestellt, eine Einheit von Arbeiterinnen und Arbeiter, eine Einheit auch mit Politikerinnen, eine nationale Einheit einfach, die eigentlich schwer in die Krise geraten war nach den Ereignissen des letzten Jahres. Akt der Stabilisierung also geglückt, alle wieder zusammengerückt und stehen nebeneinander in dem gemeinsamen Kampf gegen Terror und Mafia, wie es so schon heißt. Es wird von den anstehenden Sparplänen abgelenkt, der Ruf nach Verstärkung der Ordnungskräfte ist legitimiert, die Kluft zwischen Politikerinnen, Gewerkschaftlerinnen und Italienerinnen und Italiener etwas abgemildert.
Ja, ihr hört das in Tagesinfo am Dienstag. Noch ausstehen tun 2 Beiträge, vor allem ein Schwerpunkt, einmal Solingen ist das. Dazu haben wir mit Leuten aus dem Infoladen in Solingen gesprochen. Der zweite Punkt zu Solingen wäre ein paar Interviews mit türkischen Leuten hier, was die von der Situation überhaupt halten und von den Vorkommnissen in Solingen. Und zum Schluss der Sendung wird es noch einen Kommentar zum Paragraphen 218 geben.
Solingen, 4 Tage nach dem rassistischen Mord an 5 Türkinnen. Eine Übersicht von den Geschehnissen ist kaum einzuholen. Die stündliche Berichterstattung über den Fortgang der Krawalle lenkt das Auge vom eigentlichen Geschehen ab. Eine Berichterstattung übrigens, die in ihrer Inszenierung an die Tage von Rostock erinnert. Im Vordergrund steht nur noch das Spektakel des Straßenkampfes, ein Bild, das bereits derart mit den anderen Bildern des wiedervereinigten Großdeutschlands verwachsen sind, dass daran keine Fragen mehr aufgeworfen werden. Es ist selbstverständlich geworden und damit zu einem unerschütterlichen Bild versteinert. Was tatsächlich auf den Straßen passiert, wer dort agiert und welche Gründe zu den Auseinandersetzungen führen, all dies verschwimmt im reinen Bild der gewalttätigen Demonstration. Die Ereignisse in Solingen erschüttern dieses Bild nachhaltig. Da es kaum gesicherte Informationen über die verschiedenen Gruppen gibt, ist gerade jetzt Vorsicht vor geschlossenen Bildern angesagt. Die Rede ist vor allem von türkischen Jugendlichen, die maßgeblich die Solinger Innenstadt zertrümmert hätten. Dabei bleibt fraglich, wie stark der Einfluss türkischer Nationalisten ist, der allerdings kaum geleugnet werden kann. Wir führten heute ein Interview mit dem Infoladen Solingen, der die Situation nur zum Teil überblickt und auch mit befreundeten linken türkischen Gruppen nur geringen Kontakt hat. Im Folgenden Ausschnitte aus diesem Interview, vor allem zur Präsenz von Polizei und GSG 9, zur Medienhetze gegen die kinderfräsenden Autonomen und eine Einschätzung des faschistischen Terrors vom Wochenende nach der Bundestagsabstimmung.
Um ca. knapp gegen 0 Uhr haben die Krawalle aufgehört. Die Stadt war ziemlich schnell recht menschenleer, bis auf halt Massen von Bullen. Wir sind mal nachts durch die Stadt durchgefahren, da waren auf der zentralen Kreuzung am Schlagbaum, was immer so schön im Fernsehen als der Unruheherd Nummer 1 genannt wird, da standen mindestens 500 Bullen. Die ganze Straße durch waren Wanne an Wanne an Wanne. Also die ganze Innenstadt war wirklich eine Festung, das war die reinste Festung. Jetzt zur Zeit, also gegen morgen wurde es immer weniger. Die haben wohl, also angeblich sagen sie, hätten sie Kräfte abgezogen, größtenteils. Und in Solingen selber waren kaum noch Kräfte, was wir eigentlich für eine vollkommene Fehlinformation halten. Also gezielt ausgestreut von denen, um hier die Sache ein bisschen zu beruhigen. Also mit Sicherheit stehen die in den Randbezirken oder halt in umliegenden Wäldern. Also um Solingen rum sind ziemlich ausgedehnte Waldgebiete, dass sie wohl da irgendwo stehen. Jetzt zur Zeit ist die Situation ungefähr so. Bullen sind recht wenige zu sehen in der Stadt. Die fahren sporadisch rum. Die Geschäftsleute, die bis jetzt noch keine eingeschlagenen Scheiben haben, verbarrikadieren sich. Das heißt also, die nageln ihre ganzen Schaufensterscheiben zu. Sämtliche Geschäfte schließen zurzeit. Also in Solingen gibt es nichts mehr einzukaufen oder sonst was. Ob die Busse im Moment noch fahren, weiß ich nicht. Das kann ich jetzt nicht sagen. GSG 9 hat sich zumindest gestern in Solingen gefunden. Ob noch das sind, weiß ich nicht. Die sind eingeflogen worden zu einem kleinen Segelflughafen in der Nähe von Solingen. Die Überwachung hier sieht aus, der Infoladen wird wohl die ganze Zeit unter Bewachung gehalten, Staatsschutz und so weiter. Die stehen also immer munter vor der Tür auf der anderen Straßenseite. Eine Meldung ist, im Haus gegenüber sitzen sie wohl und beobachten uns. Wie wir abgehört werden, können wir halt nicht sagen. Also es laufen halt, also es wird vermutet, dass wir auch abgehört werden.
Behindert es eure Arbeit?
Wir können uns nicht behindern lassen, weil wir haben so viel Stress hier. Also ich würde sagen, kaum.
Bleiben wir gerade noch bei dem linken, bei das Durchleuchten der linken Szene. Gibt es da noch weitere Sachen? Also dass WGs durchforstet werden oder dass an anderen Punkten die Bullen stehen?
Ja, also nachweislich stehen die auch bei Privatpersonen vor der Tür. Jetzt zur Zeit weiß ich, zumindest gestern standen die stundenlang bei Leuten vor der Tür.
Jetzt gab es ja gestern, glaube ich, eine Demo von linken türkischen Gruppierungen, von der DEFSOL. Da soll es auch zu Zusammenstößen mit Polizei und rechten Türken gekommen sein,
ja.
Mit grauen Wölfen. Es gab da auch Festnahmen, zum Teil auch von Antifa-Leuten.
Ja, richtig. Die Sache war als Gruppenschrieben so. Es hat sich einen Demozug von kurdischen und türkischen Antifaschistinnen Richtung zu dem abgebrannten Haus bewegt. Und hinter denen liefen deutsche Antifaschistinnen. Der Zug ging diese Straße runter auf das verbrannte Haus zu. Und dort unten standen einige nationalistische Türken und Türkinnen. Es wurde eine Rede gehalten zur Situation in Kurdistan. Die Rede wurde unterbrochen und die Nationalisten bewarfen die Demo mit Steinen. Dann kam von oben ein anderer Demozug an, wo auch nachweislich graue Wölfe drin gewesen sind. Und die erste Demo, also mit den Antifaschistinnen, wurde nach unten abgedrängt. Links und rechts an den Seiten standen die Bullen und unten standen die Bullen. Also die Leute kamen irgendwie nicht weg. Von hinten wurde halt gedrängt und die Bullen prügelten auf einmal munter drauf los. Und zwar genau in den Block für die Antifaschistinnen rein. Und dabei sind dann auch Leute halt festgenommen worden. Unter anderem zwei aus deutschen, also zwei deutsche Antifaschisten.
Sind jetzt die Leute von außerhalb Solingen wieder weg oder sind dann noch Leute da?
Was für Leute meinst du jetzt?
Also also generell jetzt entweder Antifa-Leute, beziehungsweise auch Leute, türkische Leute, die also am Wochenende gekommen sind.
Zu Antifa-Leuten musst du sagen, dass ich dazu keine Angaben machen kann im Moment. Mhm. Türkische Leute, kurdische Leute, ist schlecht einzuschätzen. Also die Stadt ist halt ziemlich voll und man kann also im Moment, wir sitzen halt jetzt gerade beim Infoladen unten rum und ob gerade Demos im Laufen sind, wissen wir nicht. Also kann ich schlecht was zu sagen. Was auf jeden Fall ist, heute ist um 18 Uhr auf dem Mühlenplatz, ist ein zentraler Platz in der Innenstadt, eine Demonstration, die von einem breiten Bündnis getragen wird. Ja, kann ich dazu auch nicht sagen, Moment.
Also breites Bündnis heißt wohl wahrscheinlich dann auch Gewerkschaftsspektrum und Kirchenspektrum. Und
unter anderem auch, ja, also ein breites Bündnis.
Hm. Wie ist denn überhaupt die Situation, was so Meinungen angeht? Weil es hört sich ja hier an wie ein Ausnahmezustand. Also auch was GSG 9 Präsenz und Polizeipräsenz angeht. Gibt es da irgendwie Spannungen innerhalb der, sag jetzt mal, größeren linken Szene in Solingen? Oder Diskussionen?
An sich nicht, also generell würde ich sagen nicht. Also Spannung gibt es auf keinen Fall. Es gibt wohl vereinzelte Diskussionen, aber Spannung gibt es an sich nicht. Was ein kleines Problem ist, wir sind halt zu einigen revolutionären kurdischen Gruppierungen haben wir also keinen Kontakt. Das ist eigentlich ein ziemliches Problem. Ansonsten, also innerhalb von der Solinger Szene, gibt es keine Spannungen.
Über Ermittlungen im Lager der Faschisten gibt es kaum nähere Informationen. Bekannt ist lediglich, dass die Polizei schützend vor Wohnungen von Faschisten steht.
Ja. Jetzt gab es ja am Wochenende ziemlich viele Anschläge in Nordrhein-Westfalen.
Ja.
Habt ihr da eine Vermutung, dass da sowas wie eine Planung dahinter steckt, eine Planung, die vielleicht auch schon vor dem Tag X der Abstimmung im Bundestag stattgefunden hat?
Von Faschoseite.
Von Faschoseite, ja.
Wäre möglich. Also wäre es rein spekulativ, ne?
Aber bleibt spekulativ.
Eine Tatsache aber ist die Existenz faschistischer Strukturen. In Solingen betreibt ein stadtbekannter Faschist eine Thai-Boxschule, die sich ausschließlich an eine deutsche Kundschaft wendet. Die Männer dieser Schule treten auch als Bodyguards bei Veranstaltungen und Ständen der Republikaner in der Umgebung auf. Von zwei weiteren älteren Faschisten ist die Mitgliedschaft in besonders rechtsextremen Gruppen bekannt, die zum Umfeld des verstorbenen Michael Kühn gehören. Aber auch einflussreiche Finanziers der rechten Szene sind in Solingen ansässig. Einer der größten Solinger Bauunternehmer, ein ehemaliger Kompaniechef der Wehrmacht, hat schon in den späten 70er Jahren auf seinem Firmengelände Veranstaltungen mit dem Pseudohistoriker David Irving durchgeführt, der die Auschwitz-Lüge vertritt. Dieses Schlaglicht auf rechtsradikale Aktivitäten in Solingen sagt dabei noch nichts Bestimmtes über die Morde vom Wochenende aus. Allerdings beleuchtet es näher die beschwichtigenden Aussagen von Polizei und Solinger Stadtoberen, wonach es bis Samstagmorgen keine Anzeichen für rechtsradikale Aktivitäten in Solingen gegeben haben soll. Die Bilder von Solingen verlieren allmählich ihre Aussagekraft. Sie verdichten sich in den Phantombildern kahlgeschorener Gesichter, dem ausgebrannten Haus, das stumm und hilflos wie ein Mahnmal wirkt, auf schräg durch das Bild rennende Jugendliche und behelmtes, souverän wirkendes SEK.
Dann ein großes Problem ist die Medienberichterstattung, also es läuft hier eine absolute Hetze ab, gerade auf autonome Zusammenhänge. Es wird laufend davon gesprochen, dass das Autonome die Sachen schüren werden würden und so weiter und so fort. Also das sieht also so aus, dass sich Reporter kaum in die Stadt reintrauen, nachts, wenn hier was ist, und dann werden halt dann am Tag später oder was, dann irgendwelche Anwohner gefragt. Also die Anwohner oder Anwohnerinnen sehen dann halt irgendwelche Leute, die ein Tuch vom Gesicht haben. Und dann kommen halt die Gerüchte, dass Autonome hier Krawall machen würden, beteiligt. Da waren, also wie gesagt, bei den Krawallen nachts war alles auf der Straße. Da waren auch linke türkische oder kurdische Gruppierungen bei. Halt auch Wölfe. Und viele türkische, kurdische Kids und auch deutsche Kids. Also Du hast dir nicht vorstellen, als ob es eine zentrale Sache gewesen ist. An irgendeiner Ecke von der Stadt sind 50 Leute, die machen was, in der anderen Ecke von der Stadt sind 50 Leute, die was machen. Also das geht immer hin und her.
Das Motto Ausländer raus, mit dem das Mordfeuer in Solingen gelegt wurde, zeigt allerdings auf höchster Ebene bereits Wirkung. Der nordrhein-westfälische Innenminister Schnorr soll angedroht haben, sogenannte türkische und kurdische Rädelsführer der Krawalle in die Türkei wieder abzuschieben.
Macht Ihnen das Angst, wenn Sie das hören, dass diese Morde in Solingen passiert sind?
Ja, ich denke hier auch möglich, ich habe Angst, wenn hier auch das doch noch schlecht. Ich habe Angst. Aber warum machen das? Was möchte ihn von den Ausländern oder aus dem anderen Türke? Das alles Mensch, das alle Mensch, alles will leben. Wenn es von kleinen Kind bis zum Storben muss, alle jedes Mal will leben. Aber warum so machen?
Es sind von vielen wütenden Leuten dann die Fenster eingeworfen worden. Und sie haben einfach so viel Wut gehabt und waren so sauer, dass sie das gemacht haben. Können Sie das verstehen?
Das verstehe ich schon nicht.
Was denkt ihr Kinder denn, wenn ihr das so hört, dass Kinder vielleicht in eurem Alter sogar in diesen Flammen da umgekommen sind? Wie geht's euch dabei, wenn ihr das hört?
Schrecklich.
Was müsste man da machen, dass sowas nicht mehr passieren kann?
Auf einem Drei.
Also...
Ist das der Grundschule?
Ja, entweder wehren oder wenn die auf uns zukommen, also die Polizei rufen.
Was heißt denn wehren?
Wenn man auf uns jetzt zum Beispiel zukommt oder so, dann muss man sich ja schon wehren.
Was hast du denn in der Schule erlebt?
Es gibt viele Angeber bei uns, wenn halt, manchmal sagen sie halt blöde Sachen über Türken und so, das regt mich meistens auf, dann wehre ich mich meistens. Und wenn ich mich wehre, dann natürlich... die wollen dann halt nicht, dass ich mehr in der Schule bin, weil die halt, dann habe ich wahrscheinlich keine Freunde mehr und so.
Für mich ist das, spielt das keine Rolle, wenn das jetzt direkt Türken betrifft, sondern auch irgendeiner von uns, ja, ob das jetzt ein Deutscher ist, ob das ein Inder oder Italiener oder Spanier von mir aus, das betrifft trotzdem mich. Ne? Das sind ja Menschen vor allem und die können ja überhaupt nichts dazu sozusagen. Ja, es sind vor allem hauptsächlich jetzt in diesem Fall sind ja auch jüngere Leute dabei, ne? Und das ist schon schmerzlich. Ich meine, das ist bestimmt nicht gezielt gewesen, dass es jetzt direkt auf Türkenattentat ist, sondern das war gerade zufällig in dem Haus, die sind vom Türken bewohnt gewesen. Und in dem Fall, mein Gott, als Türke, ja gut, ich meine, ich sehe das nicht so, dass es jetzt uns Türken allein betrifft, sondern dass es überhaupt allgemein das Problem in Deutschland ist, ja.
Glauben Sie, dass da Politiker mehr machen müssten dagegen?
Ja, auf jeden Fall, also man kann jetzt nicht sagen, ja, das sind die Deutschen schuld, ja, also das ist absolut verkehrt. Ich bin ganz dagegen, dass man jetzt so auf die Sache rangeht. Da müssen schon die Politiker mehr sich dort drum kümmern, ja.
Und wie?
Ja gut, wie, ich meine, das ist alles, na, wie soll ich das erklären? So schwierig. Ich meine, man muss viel mehr darüber diskutieren. Man muss also nicht jetzt als Deutscher darüber diskutieren, sondern man muss also alle zusammenkommen. Wir müssen alle zusammen miteinander darüber sprechen. Gut, man kann jetzt nicht sofort eine Lösung finden. Man muss also, wie gesagt, durch zusammen sprechen, Ideen verwirklichen, wie man da wirklich sich helfen kann gegenseitig. Also jetzt nicht nur dieses Problem lösen, sondern überhaupt das Ganze, das Miteinanderleben viel einfacher wird.
Jetzt nehmen wir das Beispiel Freiburg, ganz konkret hier um die Ecke. Was müsste sich denn zum Beispiel hier in der Stadt ändern, damit so Ihrer Meinung nach sich das Klima, sage ich jetzt mal, verbessern würde?
Auf jeden Fall gerade bei Jugendlichen. Ja. Also da muss man auf die Leute zugehen. Warum kann man nicht miteinander, oder warum ist man gegen Ausländer. Also ich muss jetzt wirklich sagen, ich lebe hier in Freiburg nicht als Ausländer, sondern wie Freiburger. Ja, ich trage auch meine Arbeit dazu, Ich meine, ich arbeite hier, ich lebe hier.
Ach. Aber die, die jetzt vor einigen Tagen in Solingen ermordet worden sind, die haben das offensichtlich auch.
Ja, gerade das ist ja schmerzhaft, nicht? Gerade die Leute, wo dran glauben müssen, wo längere Zeit hier in Deutschland leben, wo eigentlich akzeptiert werden müssten, ja.
Wenn man sich jetzt überlegt, es waren wahrscheinlich Rechtsradikale.
Ja.
Und es gibt aber auch so innerhalb des demokratischen Spektrums einen rechten Rand. Müsste man da nicht entweder rechte Parteien verbieten nach ihrer Ansicht oder müsste auch die Politik, sagen wir mal die CSU in Bayern oder der rechte Rand der CDU, müsste auch der dann nicht seine Politik vollkommen ändern?
Ja gut, ich meine ganz verbieten, das würde ich nicht. Also das wird, glaube ich, das krasse Gegenteil bewirken. Ich meine, es ist überhaupt so, wenn irgendetwas verboten ist, dann macht man das umso mehr. Man muss es halt so machen, dass man, glaube ich, ein bisschen an gewisse Grenze setzen kann. Okay, bis dahin oder so weit dürfte er gehen und ab da hört es auf. Ne? Und da muss man, da muss also nach meiner Meinung nach Staat eingreifen. Ich meine, hier wird es bis geht nicht mehr, alles geduldet, und wenn dann zu spät ist, dann sagt man, ja, es tut uns leid, und das ist halt keine Sache für mich. Ne? Man kann nicht sagen, es tut mir leid, denn das ist schon zu spät. Ne? Da kann man nichts mehr ändern. Man muss schon vorher da eingreifen. Angenommen, mein Vater, meine Eltern, die waren erste Generation. Okay, da hätte ich es verstehen können, ja. Aber wir sind jetzt hier aufgewachsen. Und dann gibt es ja meine Kinder zum Beispiel, die sind ja hier geboren. Und man kann doch denen nicht einfach sagen, ihr müsst es ja weg. Ich meine, für die ist jetzt angenommen, zwar Heimatstaat der Türkei, aber wenn sie jetzt nach Türkei gehen, sind sie genauso fremd, wie wo ich nach Deutschland kam.
Sie verstehen, dass die dann einfach so sauer sind und so wütend, dass die halt dann trotzdem einfach einen Stein in die Hand nehmen und eine Scheibe einschlagen?
Das kann ich schon verstehen. Also vor allem von Mentalität her. Ja. Ich meine, die südländischen Leute, die hängen halt sehr viel an Familie. Und natürlich, ich meine, mir wird wahrscheinlich, also es ist einfach so zu reden, wenn man selber direkt nicht davon betroffen ist. Klar, wenn jetzt meinem Kind oder meinen Familienangehörigen was passiert wäre, da kann ich auch nicht hundertprozentig sagen, wie ich mich da verhalten würde. Nur, ich meine, wenn man jetzt das Ding, logisch kann man nicht sagen, aber wenn man ein bisschen nachdenkt, ja, wenn ich genauso vorgehe wie die vorher und wenn ich dann jetzt nur andere Menschen töte, ja, ich meine, dann habe ich hier gar nichts erreicht. Ne? Dann habe ich hier noch mehr die Sache verschlimmert. Es ist klar schmerzhaft. Man muss irgendwie seinen Schmerzen loswerden. Gerade die Leute kann ich also wirklich sehr gut verstehen. Dass es sehr, sehr schwierig ist für die, sich irgendwie. Die können sich ja sonst gar nicht bemerkbar machen. Ich glaube, das ist ihr einziges Problem. Die sagen, also wir können jetzt nur so auf uns bemerkbar machen, dass die Politiker vielleicht mal jetzt sehen, dass es wirklich ein Problem ist. Also ich glaube, dass es auch von daher kommt.
Ihr hört das Tagesinfo vom 1. Juni 1993. A potichu mi na naše pravo jí. Světali, světali. Žiju na pátém očekávání věcí, co se nikdy nezmění. We'll be right back.
letzten Freitag wurde das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Paragraph 218 bekannt. Bei fast allen offiziellen Stimmen jenseits radikaler kirchlicher Kreise hat das Urteil Wut und Enttäuschung hervorgerufen. Dennoch gab es weder im Vorfeld noch nach Bekanntgabe des Urteils größere Proteste, weder bei Frauen noch bei der übrigen Bevölkerung. Keine Lichterkette für die Würde der Frau, keine Bottoms, keine Luftballons oder T-Shirts auf behaarten Fußballerbrüsten, die von der Empörung gegen den Angriff auf die Selbstbestimmung der Frauen gezeigt hätten. Doch dies hat meines Erachtens auch bestimmten Grund. Materiell gesehen nämlich wirkt sich dieses Urteil nicht auf alle Frauen und Männer gleichermaßen aus. Frauen mit höherer Bildung und höherem, am besten eigenen Einkommen wird es mit dem Urteil besser gehen als mit dem vorherigen sogenannten Kompromiss, der schon einen Schlag ins Gesicht vor allem von Frauen aus den Ländern der ehemaligen DDR bedeutete. Dem Klassenkampf wurde dieses Mal von den Richtern und der einzigen Richterin der Vorzug gegeben vor der patriarchalen Ausübung von Macht. Diese Spaltung, die in Zukunft Frauen kennt, die leichter als bisher eine Abtreibung vornehmen lassen können, wenn sie nur eine der jetzt neu entstehenden privaten Abtreibungskliniken bezahlen können, und Frauen, vor allem junge, die wieder wie schon früher in ihrer Not Zuflucht suchen werden bei Engelsmachern und anderen gesundheitsschädlicheren Methoden. Doch dies ist nur die materielle Seite der Medaille. Das Urteil der 8 Männer und einer Frau in Karlsruhe bedeutet auch wieder ein Ja zu mehr Männermacht. Die für überwunden betrachtete Ideologie der männlichen Kontrolle über die weibliche Sexualität wird wieder hoffähig und wird alle gleichermaßen betreffen. Reiche wie Arme, Männer und Frauen. Denn dies stellt ein weniger an Menschenwürde schlechthin dar, ein weniger an Demokratie. Wer die gesellschaftliche Entwicklung dermaßen zurückzudrehen versucht, muss zwar ernst genommen werden, darf sich aber auf Dauer nicht durchsetzen. Und das ist Sache von uns allen.
So, wir kommen jetzt zu den Veranstaltungshinweisen heute im Dienstagsinfo.
Ein Prozess, der morgen früh hätte stattfinden sollen, nämlich in Sachen die Flüchtlingsthematik, das haben wir ganz zu Anfang der Sendung gesagt, der findet also nicht statt, wenn es also um die Schreibtischtäter-Geschichte geht und ihr habt euch vorgesehen, morgen früh da auf einen Prozess zu gehen, der findet nicht statt. Es findet aber sehr wohl ein Prozess statt in Sachen Menschenhandel. Ihr habt vielleicht hier auch bei uns über den Sender schon des Öfteren gehört, dass es Leute gibt, die sich darauf spezialisiert haben, weibliche, hauptsächlich Polinnen nach Deutschland, auch konkret hier ins Dreieckland, zu, ich sage jetzt einfach mal, verschaffen. Sie haben dann keine Ausweispapiere, sind, da sie quasi illegal hier sich aufhalten, vollkommen ihren Menschenhändlern ausgeliefert und die wiederum legen ihnen mit den üblichen Methoden nahe, der Prostitution nachzugehen. Diese Geschichte haben wir schon des Öfteren hier eben thematisiert. Diese besonders perfide Form des Menschenhandels wird morgen auch vor dem Amtsgericht hier in Freiburg verhandelt. Zwei, die das betrieben haben, sind bereits vor Gericht gesessen. Ein dritter, weiterer, der aber im selben Kontext zu sehen ist, muss sich morgen vor Gericht verantworten. Wenn euch das Ganze interessiert, könnt ihr da hingehen. Morgen Mittwoch, 2. Juni, 9 Uhr im Saal 5 im Amtsgerichtsgebäude in Freiburg.
Ja, schon des Öfteren haben wir einen großen internationalen Kongress erwähnt, der hier in Freiburg stattfinden wird, und zwar vom 23. bis 27. Juni 1993. Wieso der jetzt schon in unseren Veranstaltungshinweisen auftaucht, hat eine Bewandtnis. Es werden nämlich dafür für Leute aus ganz Europas von freien Radios, die sich in Freiburg treffen, Schlafplätze gesucht. Und zwar für ca. 100 Leute, die zu dem Kongress erwartet werden, werden Schlafplätze in WGs, Privatwohnungen etc. gesucht und außerdem noch dringend auch Übersetzer und Übersetzerinnen in den oder in die Sprachen Englisch, Spanisch und Französisch. Wer sich also für das eine oder andere bereit erklären kann oder will, meldet sich doch bitte bei Radio Dreieckland, Projekt Interconnexiones IKX, und zwar vormittags unter der Nummer 3047 mit der Freiburger Vorwahl 0761. Das werden sicherlich sehr interessante und spannende Leute sein, die hier alle zu dem Kongress antanzen, wo also auch jemand, der Schlafplätze zur Verfügung stellt, interessante Tage miterleben kann.
Vielleicht ein bisschen ein Ausnahmefall hier im Dienstagsinfo. Ein Hinweis heute Abend aufs kommunale Kino. Dort läuft um 22 Uhr 8,5 Otto Emezzo von Federico Fellini. Der Film liefert, ja, ist es hier im Programm, ein amüsantes, vielschichtiges Selbstporträt von Federico Fellini, der schonungslos mit seinesgleichen und dem Kino zu Gericht geht. Ein Dokument der Ratlosigkeit, zugleich ein Stück filmischer Selbsttherapie. Vom Regisseur zum Vergnügen des Zuschauers als klug durchdachter Film im Film inszeniert und in die Vision einer solidarischen, erlösten Welt mündend. Heute Abend in der Reihe Marcello Mastroianni, Otto Emezzo um 22 Uhr im kommunalen Kino in der Urastraße 40, morgen auch nochmal um 10 und dann am Donnerstag ein letztes Mal um 8 Uhr.
Auch ohne Musik kommen wir zu unserem Gastrotipp. Gastrotipp von der Volksküche heute Abend im Infoladen in der Klarastraße in Freiburg um 20 Uhr. Und was es dort gibt heute Abend, rein vegetarisch, eine Küche, die sich den toten Tieren verschließt. Es gibt nämlich Kartoffeln an Kräuterbutter, feine junge Sommerkartoffeln vom Markt, hoffe ich doch, mit Salat und zum Nachtisch außerdem Apfelkompott mit Sahne. Wenn das nicht mundet. Ja, und die unverantwortliche Redaktion von heute bestand aus
Freitag,
Paul und Paula,
der Winfried
und noch der Andreas. Das war's für heute, das
Tagesinfo von Radio Dreieckland. die Haare.